Zweiter Versuch. Bin ich jetzt an? Ja, sehr gut. Ich wäre froh, wenn ich noch ein bisschen Licht bekommen könnte. Es wäre mir eine Hilfe, wenn das möglich ist. Geht nicht. Ja, dann versuchen wir es im Dunkeln. Manchmal tappen wir echt im Dunkeln. Aber ich hoffe, wir können heute sonst ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ich weiß nicht, was euch in eurem Leben antreibt. Ja, Tageslicht ist ganz gut. Ich weiß nicht, was euch in eurem Leben antreibt. Bei uns ist es so, dass wir uns im Moment in unserem Leben vor allem geprägt sind von unserem Umzug nach Bonn. Ich würde sagen, unser Leben ist nicht nur geprägt von unserem Umzug nach Bonn, sondern die Nähe des Termins auf unseren Umzug nach Bonn, die spornt uns an, die treibt uns an. Wir wissen, am 24. diesen Monat ist es soweit, da stehen bei uns die Leute vor der Tür und dann müssen wir bereit sein. Und dementsprechend ist es auch so, dass wir uns jetzt keine Gedanken mehr machen, wie wir uns in der jetzigen Wohnung, in der wir wohnen, noch möglichst wohnlich einrichten können, sodass wir uns wohlfühlen. Nein, unsere Gedanken sind darauf gerichtet, was wir jetzt schon tun können, damit der Umzug möglichst gut klappt. Wir fragen uns also, was ist bedeutungsvoll für den Umzug und für das Leben am neuen Ort? Und ihr müsst jetzt keine Angst haben, ich werde heute nicht über unseren Umzug predigen. Aber in unserem heutigen Predigtext hat Paulus genau auch an solches Ereignis, wenn man so will, sogar auch einen Umzug im Blick. Und er gibt uns Anweisungen, die uns helfen, im Blick auf diesen Umzug richtig zu leben. Unser heutiger Predigtext, der steht in Philipper 4, die Verse 1 bis 7. Philipper 4, die Verse 1 bis 7 und ich lese den Text. Daher, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und mein Siegeskranz, steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Die Evodia ermahne ich und die Synthia ermahne ich, dieselbe Gesinnung zu haben im Herrn. Ich bitte auch dich, mein gerechter Gefährte, stehe ihnen bei, die im Evangelium zusammen mit mir gekämpft haben, auch mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Aber ist die Nähe des Herrn auch ein Ansporn? Ich gehe davon aus, dass euch beim Lesen des Textes aufgefallen ist, dass der Text gespickt ist mit Aufforderungen, mit Ermahnungen, mit Imperativen, mit nachdrücklichen Aufforderungen in einer bestimmten Art und Weise zu leben. Und bevor wir genau auf den Text eingehen, scheint es mir wichtig, die Begründung für diese Anweisungen, für diese Aufforderungen, die Paulus hier weitergibt, die Begründung zu erfassen, dass wir verstehen, was dahinter steckt. Und die Begründung, die steckt einerseits im Text drin, aber andererseits verweist sie uns auch auf den Text vor unserem Text, nämlich auf die zwei letzten Stellen vor unserem Text, auf die Verse 21 und 20 im Kapitel 3 des Buches. Denn Paulus beginnt unseren Text mit dem Wort daher und damit verweist er uns zurück auf den Gedankengang, den er vorher gemacht hat und den er genau mit diesen beiden Versen abschließt. Im vorhergehenden Abschnitt setzt er sich damit auseinander, worauf der Fokus eines Christen gerichtet sein soll. Soll er auf das Jetzige, auf das Irdische gerichtet sein oder auf das Zukünftige? Oder um es vielleicht mit dem vorherigen Beispiel von unserer Wohnung zu sagen, sollen wir uns noch auf die jetzige Wohnung konzentrieren oder sollen wir uns schon wirklich Gedanken machen über die Zukünftige? Ich lese einfach mal die Verse 20 und 21, damit wir das ein bisschen verstehen. Dort steht, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unser Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Paulus macht hier also deutlich, das Zukünftige soll der Fokus sein, auf das Zukünftige sollen wir uns ausrichten. Er richtet den Blick der Philipper darauf aus, dass Jesus in Herrlichkeit zurückkommen wird und dass er unseren Leib umwandeln wird. Also wird bei uns jetzt auch einen Umzug geben, wenn Jesus wiederkommt. Und er hat in unserem Predigtext also gerade daran erinnert, dass wir in Erwartung eines herrlichen Umzuges leben. Und die Erwartung des Umzugs aus dieser vergänglichen Welt, aus dieser verdorbenen Welt in Gottes ewige Herrlichkeit. Und nun leitet er den Text mit daher ein und er macht damit deutlich, dass wir Christen eben schon in Erwartung dieses Umzugs leben können, dass wir eben bereit sind, wenn dieser Umzug stattfindet. Und die Begründung für die Aufforderungen in unserem Abschnitt ist Paulus dermaßen wichtig, dass er sie mitten in unserem Text noch einmal aufgreift. Er kommt noch einmal darauf zu sprechen und diesen Satz möchte ich an dieser Stelle ein bisschen vorwegnehmen. Der Satz, der steht nämlich in Vers 5. Und da schiebt Paulus einen Satz ein, der vermeintlich so auf den ersten Blick gar nicht so recht in den Gedankenfluss passt. Er sagt nämlich plötzlich, mitten in seinen Ermahnungen plötzlich, der Herr ist nahe. Und ich denke, dass er hier, wenn er sagt, in Vers 5 sagt, dass der Herr nahe ist, weniger an die räumliche Nähe denkt, dass der Herr jetzt mit uns ist, sondern dass er mehr den zeitlichen Aspekt im Sinn hat. Ich denke, er bezieht sich auf das zurück, was er eben in Kapitel 3, Vers 20 gesagt hat. Er hat also quasi gesagt, und darauf bauen alle seine Ermahnungen in unserem Text auf, wir sollen im Hinblick auf die Wiederkunft Christi leben. Und jetzt unterbricht er seinen Gedankenfluss in den Ermahnungen und er sagt uns, hey, es ist nahe. Und damit legt er zusätzliches Gewicht rein. Er erinnert uns daran, dass es nahe ist. Das hat sowohl begründenden Charakter als auch anspornenden Charakter. Es ist so, als würden meine Frau und ich, wenn wir uns auf unseren Umzug vorbereiten, zu Hause nicht nur sagen, was wir alles machen müssen, sondern uns auch daran erinnern, hey, der Termin ist nahe. Es ist bald soweit. Wir müssen uns wirklich auf das konzentrieren, was wichtig ist. Aber wie ist es denn tatsächlich? Lassen wir uns heute noch davon anspornen, wenn wir hören, dass der Herr wiederkommen wird? Dass der Herr nahe ist? Oder lag Paulus etwa falsch? Denn immerhin ist seitdem er das gesagt hat, sind schon 2000 Jahre ins Land gestrichen und es ist ja noch nichts passiert. Nein, ich glaube, Paulus lag nicht falsch, denn auch Jesus hat uns in diversen Gleichnissen dazu aufgefordert, eben genau in dieser Haltung der Erwartung seiner Wiederkunft zu leben und wirklich bereit zu sein, in jedem Moment bereit zu sein. Ich glaube, es steht uns Christen ganz gut an, wenn wir tatsächlich unser Leben davon prägen lassen, dass wir die Wiederkunft unseres Herrn erwarten. Vielleicht tut es gut, wenn wir unser Leben von Zeit zu Zeit mal prüfen und uns fragen, würde ich genauso weiterleben, wie ich jetzt lebe, wenn ich wüsste, dass Jesus Ende nächste Woche wiederkommt? Würde ich genauso weiterleben, wie ich jetzt lebe, wenn ich wüsste, dass Jesus Ende nächste Woche wiederkommt? Wenn wir die Anweisungen von Paulus betrachten, dann werden wir aber sehen, dass Paulus nicht erwartet, dass wir jetzt in der letzten Woche vor Jesu wiederkommt, irgendeine spezielle Aktion planen, sondern er will mit seinen Ermahnungen einfach bezwecken, dass wir, wenn uns jemand die Frage stellt, würdest du so weiterleben, sagen können, ja, ich würde nichts anders machen. Ich versuche mich von Gottes Wort prägen zu lassen, von dem, was mir von Jesus und den Aposteln in Gottes Wort überliefert ist. Ich kann so weiterleben. Und Paulus fordert uns also hinsichtlich der nahen Wiederkunft unseres Herrn heraus zu einer bestimmten Lebensweise. Aber wozu fordert er uns denn heraus? In den Versen 1 bis 3 fordert Paulus als erstes zu Festigkeit und zu Einheit im Glauben heraus. Und dabei fällt mir auf, dass Paulus sich hier in einer vertrauten Art und Weise an die Gemeinde in Philippi wendet. Er nennt die Empfänger ganz herzlich als Familienmitglieder und er sagt, ihr seid meine Freude und mein Siegeskranz. Und der Siegeskranz, das war damals so ein Kranz, den der Sieger eines Wettkampfs als Belohnung bekommen hat. Das war meistens aus Lorbeerblättern und es war so eine Belohnung. Und ich glaube, so ähnlich meint er das hier auch. Er denkt an eine Belohnung, er schaut die Gemeinde in Philippi an. Er denkt vermutlich an das zurück, was er in die Gemeinde investiert hat. Er schaut auf die Gemeinde im Blick auf die Wiederkunft des Herrn und er weiß, wenn der Herr wiederkommt, dann werde ich für das, was ich in dieser Gemeinde gearbeitet habe, werde ich Belohnung bekommen. Und das ist ganz spannend. Paulus fordert nicht nur dazu auf, die Philipper nicht nur dazu auf, in einer Erwartung des Herrn Jesus zu leben, sondern er lebt auch selber so. Er schaut auf die Philipper und er denkt daran, wenn der Herr Jesus wiederkommen wird, dann werde ich dafür, was ich hier sehe, Belohnung bekommen. Und nun mahnt Paulus die Philipper als erstes im Herrn festzustehen. Und Paulus spricht hier nicht von ihrem Stand als Christen, nicht davon, ob sie gerettet sind oder nicht, sondern vielmehr von der Art und Weise ihrer Nachfolge. Aus dieser Aufforderung wird deutlich, dass das nicht automatisch geschieht. Auch wenn wir als Christen oder vielleicht als Gemeinde einmal fest sind in der Nachfolge, heißt das nicht automatisch, dass das immer so bleibt. Nein, denn ein Christ ist in dieser Welt Einflüssen ausgesetzt, gegen die er sich stemmen muss. Der Widersacher, der wird nichts unversucht lassen, uns Christen irgendwie aus unserer Position in der Nachfolge wegzubringen. Um unsere Position in der Nachfolge zu halten, da müssen wir ständig kämpfen. Und dieser Positionskampf zu bestehen, das geht nur im Herrn. Nur in Gemeinschaft mit unserem Herrn werden wir es schaffen, unsere Position in der Nachfolge zu halten. Man kann das vielleicht, ich bleibe jetzt bei den Schiffen, ja, man kann das vielleicht mit einem Boot vergleichen, dass man versucht, ohne Anker auf Position zu halten. Das ist sehr schwierig. Wenn man ein Schiff irgendwo mitten auf den See stellt, dann wird es unweigerlich wegtreiben. Weil einerseits geht immer ein Wind und treibt es fort und andererseits gibt es im Wasser Strömungen und die treiben das Schiff auch fort. Und es gibt zwei Voraussetzungen, die es aber trotzdem möglich machen, das Schiff auch ohne Anker auf Position zu halten. Das eine ist, dass der Motor läuft und das andere ist, dass man ständig am Korrigieren ist. Und ich will hier den Motor vielleicht mit der Beziehung mit unserem Herrn vergleichen. Wenn der Motor ist von zentraler Bedeutung. Wenn der Motor läuft, nur dann können wir steuern. Wenn der Motor nicht läuft, dann ist die Steuerung eines Schiffes unmöglich. Dann kann ich steuern, wie ich will. Aber auch wenn der Motor läuft, dann braucht es noch den Eingriff, dass wir bereit sind zu korrigieren. Dass wir unsere Position überprüfen und bereit sind zu korrigieren. Mit der Position in der Nachfolge, mit dem steht fest im Herrn, was Paulus hier meint, ist es eigentlich genauso. Damit wir im Herrn feststehen können, müssen wir die Beziehung zum Herrn pflegen. Der Motor muss laufen. Und das tun wir eben, indem wir Gemeinschaft haben mit dem Herrn. Und Gemeinschaft mit Gott zu haben, das heißt in erster Linie mal Zeit mit Gott zu haben. Ich weiß, es gibt noch viele andere Faktoren, die die Qualität von Gemeinschaft ausmachen, aber am Anfang steht doch immer, dass wir uns auch Zeit nehmen. Und gerade in der heutigen Zeit, ich weiß nicht, wie ihr das erlebt, mir geht es so, dass die Zeit ganz oft mir irgendwie zwischen den Fingern zerrinnt. Und es ist ganz entscheidend, merke ich, ich muss meine Zeit planen. Meine Erfahrung ist, alles, was ich nicht wirklich plane, nicht wirklich verbindlich irgendwo festmache, das geht mir irgendwo unter. Es geht in der Hektik des Alltags verloren. Und dementsprechend möchte ich uns alle ermutigen, die Gemeinschaft mit Gott bewusst zu planen. Nicht nur den Termin beim Arzt in unserem Kalender verbindlich einzutragen, sondern auch den Termin mit unserem Retter und Herrn verbindlich festzumachen. Wenn wir also Gemeinschaft mit unserem Herrn haben und bereit sind, uns zu korrigieren, uns korrigieren zu lassen, dann ist es auch möglich, in Bezug auf unsere Nachfolge, in Bezug auf unser Leben mit Gott festzustehen. Das ist die erste Mahnung von Paulus. Steht fest. Und die zweite Mahnung von Paulus ist die Mahnung zur Einigkeit. Die beiden Frauen, Evodia und Syntyche, die werden von Paulus jede für sich separat ermahnt, dieselbe Gesinnung zu haben im Herrn. Was Paulus hier sagt, ist eigentlich gleich zu denken im Herrn. Und es scheint mir hier eher um eine sachliche, den Glauben betreffende Auseinandersetzung sich gehandelt zu haben. Die beiden scheinen wohl in einer bestimmten Sache, die den Glauben betrifft, nicht einer Meinung gewesen zu sein. Und so wie es ausschaut, haben sie das auch offen ausgetragen. Und hier fällt mir auf, dass Paulus die Situation hier nicht klarstellt oder sich wirklich einmischt in die Situation. Wir wissen nicht, wieso, dass er das so macht. Vielleicht war die Auseinandersetzung nicht wirklich bedeutsam. Oder er hat vielleicht vorher im Brief das schon geklärt, ohne dass wir das mitbekommen haben. Aber es fällt auf, er traut der Gemeinde zu, selber zur Einheit zu kommen. Was ihm aber entscheidend wichtig ist, ist der Sollzustand. Und er sagt, der Sollzustand in der Gemeinde ist Einheit. Einheit in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Weiter fällt mir hier auf, dass Paulus die beiden als erprobte Christen beschreibt. Das waren nicht Leute, die neu im Glauben waren. Und hier muss uns klar werden, dass es auch passieren kann, dass erprobte Christen Hilfe von anderen brauchen. Denn hier ruft ja Paulus dann andere erprobte Christen dazu auf, den beiden Frauen auf dem Weg zur Einheit wieder zu helfen. Genauer äußert sich Paulus hier nicht, aber drei Sachen fallen mir auf. Das erste ist, Einheit ist entscheidend, Einheit in der Gemeinde ist wichtig. Das zweite ist, Uneinigkeit, vor Uneinigkeit ist niemand gefeit, das kann jedem passieren. Und das dritte ist, Beistand bei dem wieder zur Einigkeit zu kommen, das ist die Aufgabe von erprobten Mitarbeitern in der Gemeinde. Nachdem nun Paulus als erstes zur Festigkeit und Einheit im Glauben ermahnt hat, mahnt er im nächsten Abschnitt in den Versen 4 bis 7 zu Freude, Milde und Sorglosigkeit. Paulus fordert die Philipper auf, sich zu freuen. Und ich meine, Freude ist ja auch eine schöne Sache, wenn es uns gerade gut geht, wenn wir gerade Urlaub haben, wenn wir gerade eine gute Stelle haben, die uns auch gefällt, wenn wir gerade gesund sind. Aber das Wenn ist irgendwas, was wir oft in unsere Befindlichkeit unserer Lebenssituation hineininterpretieren. Das steht hier im Text nicht. Natürlich fällt es uns leicht, uns zu freuen, wenn es uns gut geht. Aber Paulus ersetzt das Wenn durch alle Zeit. Er sagt, dass die Freude an der Gemeinschaft mit dem Herrn unseren kompletten Lebenswandel ausfüllen soll. Es soll unseren Lebenswandel bestimmen. Natürlich sollen wir uns auch freuen am Herrn, wenn es uns gut geht. Keine Frage. Und es gibt vermutlich auch gewisse Christen, denen man auch das sagen muss. Hey, freut euch, es geht euch ja gut. Aber wir sollen uns auch an der Gemeinschaft mit dem Herrn freuen, wenn es uns gerade vielleicht nicht so gut geht. Wenn wir vielleicht gerade nicht verstehen, was in unserem Leben passiert. Und klar ist das in der Praxis nicht immer so einfach, sich auch in so einer solchen Situation zu freuen. Stellt euch mal vor, ihr würdet in einer solchen Situation stecken, und das gibt es ja auch, ob man mit dem Herrn unterwegs ist oder nicht, Situationen, in denen man sich nicht unbedingt freuen kann. Aber wenn man in so einer Situation steckt und nicht die Gemeinschaft mit dem Herrn hat und nicht diese Hoffnung, die der Herr uns gibt. Ich glaube, wenn ich das in diesem Licht betrachte, dass es die Möglichkeit auch geben würde, dann fällt es mir doch durchaus leichter, auch in schwierigen Situationen immerhin darüber glücklich zu sein, dass ich ja genau die Möglichkeit habe, der Gemeinschaft mit dem Herrn. Und die Möglichkeit habe, Hoffnung zu haben, weil der Herr mir Hoffnung gibt, auch in einer Situation, die ich ja vielleicht schlecht einordnen kann. Vielleicht ist euch schon aufgefallen, Freude oder auch schlechte Stimmung, die haben so den grundsätzlichen Charakter einer Grippe. Sie sind nämlich ansteckend und sie breiten sich sehr schnell aus. Und ich glaube, da sind wir gerade als Gemeinde miteinander herausgefordert. Wenn du schlechte Stimmung hast, dann stecke nicht andere mit deiner schlechten Stimmung an, sondern lass dich von anderen mit ihrer Freude an der Beziehung vom Herrn anstecken. Und wenn du Freude an der Beziehung mit dem Herrn hast, dann stecke andere damit an. Ihr kennt vielleicht die Bilder, oft sieht man die im Krankenhaus, dass man die Hände desinfizieren soll oder sich einen Mundschutz anlegen soll, mit dem Ziel, dass man andere nicht ansteckt. Es gibt Maßnahmen, die man treffen kann, damit man andere nicht ansteckt. Und genauso wie es diese Maßnahmen gibt, gibt es auch die anderen Maßnahmen, die man treffen kann, dass man die anderen eben ansteckt. Ich glaube, in unserem Sinne, im Sinne der Freude, ist das durchaus sinnvoll. Ansteckung geschieht nämlich nicht, wenn wir alleine zu Hause sitzen, sondern Ansteckung geschieht immer nur in der Gemeinschaft. In der Gemeinschaft im Gottesdienst, in der Gemeinschaft in der Frauenstunde, in der Gemeinschaft in der Jugendstunde, in der Gemeinschaft, wenn wir andere zu uns nach Hause einladen. Ich denke, es wäre gut für uns, wenn wir einfach diese Gelegenheiten dazu nutzen, auch wirklich andere mit unserer Freude an der Beziehung mit dem Herrn anzustecken. Das bewusst zum Thema zu machen bei solchen Gelegenheiten, wo wir Gemeinschaft miteinander haben. Ich weiß nicht, wann unsere nächste Gelegenheit ist, vielleicht nachher beim Café draußen. Paulus mahnt uns also zur Freude, aber er mahnt uns als nächstes auch zur Milde. Er sagt, die Milde der Philipper, die soll allen Menschen bekannt werden. Man könnte Milde hier auch mit Güte übersetzen. Und Güte ist auch eine der Voraussetzungen, die Paulus als eine der Eigenschaften, die Paulus als Voraussetzung für den Ältestendienst beschreibt. An anderer Stelle ist das, aber er tut das. Und dieses Wort, das steht in Kontrast zur Selbstzucht oder zur Streitsucht. Es steht für eine Haltung, die bereit ist, zugunsten des anderen die eigene Meinung zurückzustellen oder nachzugeben. Vermutlich war dieses Thema bei den Philippern gerade sehr aktuell, weil ja gerade die beiden Frauen dabei waren, ihren Streit offensichtlich auszutragen. Paulus spricht hier nicht davon, dass wir nicht unterschiedlicher Meinung sein dürfen oder dass wir nicht zu einem bestimmten Thema eine klare Position beziehen dürfen. Er spricht davon, wie wir mit diesen Unterschieden umgehen. Was ist unsere Haltung, wenn jemand anderer Meinung ist, wenn jemand etwas anders handhabt? Herrscht dann eine Kultur, die immer gleich bereit ist, die Klingen zu kreuzen? Oder gehen wir mit einer Haltung aufeinander zu, die das Anliegen Gottes im Zentrum hat? Eine Haltung, die bereit ist, die eigene Meinung zurückzustellen. Eine Haltung, die natürlich im Spielraum, den Gottes Wort uns gibt, um Einheit bemüht ist. Ich denke, wir sind alle herausgefordert, aufeinander in so einer solchen Haltung zuzugehen. Dem, was wir vorher schon gehört haben, sind wir aber auch dazu herausgefordert, Hilfe zu holen, wenn wir merken, dass wir selber nicht weiterkommen. Und hier meine ich nicht Hilfe, um unsere Meinung durchzusetzen, sondern Hilfe, um zur Einheit zu kommen. Gütig sein ist immer einfach, wenn man sowieso gleicher Meinung ist. Aber die Frage, die sich hier jedem von uns stellt, ist, wie gehen wir miteinander um, wenn wir nicht gleicher Meinung sind? Wie reden wir über andere, mit denen wir vielleicht nicht gleicher Meinung sind? Milde und Güte soll ein Erkennungsmerkmal der philippischen Gemeinde sein, sagt Paulus. Das, was allen, die mit ihnen in Kontakt kommen, direkt auffällt. Vielleicht ist es euch auch schon aufgefallen, jede Gemeinde hat so ihren eigenen Duft. Ich meine jetzt damit nicht das, was man riecht, wenn man hier in den Gottesdienstsaal kommt. Nein, ich meine das, was man generell wahrnimmt, wenn man in eine Gemeinde kommt. Und wie entscheidend dieser Duft ist, das haben wir selber vor 2,5 Jahren erfahren, wo wir aus der Schweiz hierher gekommen sind. Dann mussten wir hier eine Gemeinde suchen. Dann gingen wir jeden Sonntag in eine andere Gemeinde. Und klar, nimmt man mit, was in der Predigt gesagt wird. Aber das Entscheidende, was man auch mitnimmt, ist der Duft einer Gemeinde. Und Paulus sagt den Philippern, dieser Duft der Gemeinde, der soll milde sein, der soll Güte sein. Und ich glaube, es würde auch uns ganz gut anstehen, wenn Leute, die zu uns kommen, dann sagen würden, du, ich war nur einmal da, aber was mir sofort aufgefallen ist, ist, wie gütig die Leute dieser Gemeinde miteinander umgegangen sind. Ich denke, gerade in der heutigen Zeit, wo wir ständig und überall immer wieder angefeindet werden, ist gerade Güte miteinander ein einladendes Merkmal einer Gemeinde. Paulus mahnt uns also zur Güte. Und zuletzt in unserem Predigttext mahnt uns Paulus zur Sorglosigkeit. Zur Sorglosigkeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich das sage. Paulus mahnt uns zur Sorglosigkeit. Ist Sorglosigkeit nicht naiv? Ist es denn nicht normal, dass man sich Sorgen macht? Dass man sich Sorgen macht um die Gesundheit, um die Arbeitsstelle, vielleicht um den Ausbildungsplatz, um die Rente, um die finanzielle Vorsorge? Naja, vielleicht ist es in unserer Umgebung normal, sich Sorgen zu machen, aber unser Text sagt ganz eindeutig, gut ist es nicht. Christen sollen sich keine Sorgen machen, sagt Paulus. Was meint Paulus mit Sorgen? Er meint besorgt sein, sich Sorgen. Er spricht von dem inneren Gefühl der Sorge, das unsere Gedanken gefangen nimmt, weil wir ihm Raum geben. Die Folge dieses Gefühls ist, dass sich unsere Gedanken nur noch um die Sorgen kreisen und nicht mehr um Gott, der ja eigentlich größer ist als unsere Sorgen. Paulus ruft hier also weder zu einem leichtfertigen Leben auf, noch verbietet er etwas zu tun. Paulus selber war ja alles andere als eine leichtfertige Persönlichkeit. Nein, er hat sein ganzes Leben schwer und ernsthaft gearbeitet, einerseits für den Herrn und andererseits auch für meistens auch für seinen eigenen Lebensunterhalt. Er hat also gearbeitet, aber offensichtlich hat er sich nicht gesorgt. Er hat getan, was er konnte, aber die Sorge darüber, ob es reicht, die hat er Gott abgegeben. Und das ist, was er hier eigentlich sagt. Er sagt, wenn du krank bist, dann geh zum Arzt, dann nimm deine Medikamente, aber mache dir keine Sorgen. Er sagt, wenn du keine Arbeit hast, dann suche Arbeit, aber mache dir keine Sorgen. Ich glaube auch, dass es, wenn es möglich ist, sinnvoll ist, finanziell vorzusorgen. Aber es ist nicht sinnvoll, sich darüber Sorgen zu machen. Aber wenn wir unsere Sorgen schon nicht behalten dürfen, wohin sollen wir dann mit unseren Sorgen? Alle Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch, sagt Petrus in 1. Petrus 5, Vers 7. Und ich glaube, dass, was Paulus hier macht, er erklärt uns, wie das funktioniert. Der einzig richtige Ort für unsere Sorgen ist nämlich Gott. Und das ist so ein bisschen wie Mülltrennung. Und ihr Deutschen seid ja nicht nur Weltmeister, wie wir es heute gehört haben, im Fußball, sondern, wie ich das wahrnehme, auch Weltmeister in der Mülltrennung. Ich könnte hier sicher ganz viele verschiedene Arten von Müll hier haben. Ihr könntet mir sofort sagen, wo was hinkommt. Verpackung, gelber Sack, eine Windel, graue Tonne, Papier, blaue Tonne. Und so ähnlich funktioniert das auch mit der Entsorgung bei Gott. Nur ist es eigentlich viel einfacher. Sorgen müssen bei Gott entsorgt werden. Christen entsorgen Sorgen bei Gott. Und Paulus gibt uns hier nun die Anleitung für die Entsorgung. Er sagt, Entsorgung geschieht im Gebet. Entsorgung geschieht also in einer innigen Beziehung mit unserem Herrn. Und dann sagt er uns auch, Entsorgung geschieht im Flehen. Und das Flehen beschreibt hier eine Bitte hinsichtlich eines Mangels. Wir dürfen jeden Mangel, den wir haben, dürfen wir zu Gott bringen. Natürlich soll das immer mit einer Haltung geschehen, die im Blick hat, dein Wille geschehe. Aber wir dürfen Gott alles bringen. Entsorgung geschieht aber auch mit Danksagung. Wir dürfen unsere Sorgen bei Gott lassen, denn er ist größer als sie. Er wird sich um sie kümmern. Und natürlich soll unser Gebet immer von Danksagung geprägt sein. Davon, dass wir Gott dankbar sind für das, was er schon alles für uns getan hat. Aber hier drückt Dankbarkeit auch die im Vorhinein bestehende Gewissheit aus, dass Gott sich um unsere Sorgen kümmern wird. Wenn wir mit unseren Sorgen zu Gott kommen, dann müssen wir sie nachher nicht mehr mit nach Hause nehmen. Nachdem Paulus nun die Entsorgung geklärt hat, schließt er in unseren Text mit einer wunderbaren Verheißung ab, die aber direkt im Zusammenhang steht mit der Entsorgung der Sorgen. Wenn wir unsere Sorgen bei Gott entsorgen, wird der Friede Gottes unsere Herzen bewahren, schreibt er. Das Wort bewahren, das kommt ja aus dem militärischen Bereich und das heißt so viel wie beschützen, bewachen. Und es ist in der Tat so, dass wir unsere Sorgen, wenn wir unsere Sorgen bei Gott entsorgen, er uns seinen Frieden schenkt. Und dieser Frieden, der schützt unser Herz, unser Gedankenleben, weil wir uns wegen seines Friedens nicht mehr mit unseren Sorgen auseinandersetzen müssen. Man kann also sagen, der Friede Gottes ist das Gefühl der Zufriedenheit, die die Seele des Gläubigen durchströmt, der sich auf den Herrn stützt. Dieser Friede Gottes übersteigt allen Verstand, schreibt Paulus. Wir können das nicht erfassen. Wir können es mit unserem Verstand nicht begreifen, was dieser Friede bedeutet. Aber Paulus schreibt, wir können diesen Frieden bekommen. Auch wenn wir ihn nicht erfassen können, wir können ihn bekommen, wenn wir bereit sind, unsere Sorgen bei Gott zu entsorgen. Wenn wir bereit sind, uns auf den Herrn zu stützen. Und vielleicht hilft es gerade in der Gemeinschaft, in Gesprächen untereinander, wenn wir uns daran erinnern, dass wir gemeinsam auch unsere Sorgen im Gebet vor Gott bringen können und sie dort entsorgen können. Ich weiß nicht, ob ihr die Situation kennt. Ich habe mir so ein bisschen im Voraus das überlegt. Es ist bei mir schon ganz oft vorgekommen, dass ich in Gesprächen mit Geschwistern plötzlich mit Sorgen konfrontiert wurde. Wie gehe ich dann mit dieser Situation um? Habe ich schon mal daran gedacht, gleich in dieser Situation vorzuschlagen, komm, wir entsorgen deine Sorgen bei Gott, gemeinsam, jetzt im Gebet. Wir warten nicht. Wir nehmen die Situation nicht wieder, die Sorgen nicht wieder nach Hause. Ich glaube, im Sinne unseres Textes wäre das eine gute Anwendung. Zum Schluss will ich das, was wir heute gesehen haben, noch mal kurz zusammenfassen. Wir haben gesehen, dass die Nähe des Herrn für Paulus ein Ansporn ist. Ist sie es auch für uns? Paulus hat nicht das Jetzige, sondern das Zukünftige im Auge. Er hat die Herrlichkeit im Auge, die kommen wird, wenn Jesus wiederkommen wird. Leben auch wir mit einer solchen Perspektive? Würden wir so weiterleben, wie wir jetzt leben, wenn wir wüssten, dass Jesus Ende nächster Woche wiederkommt? Und Paulus möchte mit seinen Erfahrungen uns dazu bringen, dass wir genauso leben, dass wir das könnten, dass wir einfach so weiterleben könnten, wie wir jetzt leben, auch wenn wir wissen, dass Jesus nächste Woche wiederkommt. Und darum haben wir gesehen, dass die Nähe des Herrn ein Ansporn zur Festigkeit und zur Einheit ist. Paulus fordert uns heraus, in Bezug auf unsere Nachfolge festzustehen. In der Nachfolge festzustehen ist nur möglich, wenn wir Gemeinschaft mit unserem Herrn haben und bereit sind, uns zu korrigieren und uns auch korrigieren zu lassen. Halten wir den Motor unserer Nachfolge am Laufen? Nehmen wir uns auch die Zeit für Gemeinschaft mit Gott? Vielleicht kann es helfen, wenn wir diese Zeit wie andere Termine auch fest einplanen. Paulus fordert uns aber auch zur Einheit auf. Und Einheit in der Gemeinde stellt er als ganz wichtigen Faktor dar. Er betont diesen Faktor nicht nur im Philipperbrief, sondern auch an anderen Orten. Und wir haben gesehen, dass niemand, auch bewährte Mitarbeiter, nicht gefeit sind vor Uneinigkeit. Aber andererseits haben wir auch gesehen, dass es genau die Aufgabe von solchen Mitarbeitern ist, anderen dabei zu helfen, wieder zur Einigkeit zu finden. Und zuletzt haben wir gesehen, dass Nähe des Herrn ein Ansporn zur Freude ist, zur Milde und zur Sorglosigkeit. Und Paulus mahnt uns zur Freude. Stimmungen sind wie eine Grippe. Sind wir bereit, andere von unseren Freunden an der Beziehung mit dem Herrn anzustecken und uns gegenseitig anstecken zu lassen? Vielleicht ist in 10 Minuten beim Kaffee die nächste Gelegenheit. Nutzt sie. Die Güte, die im Gegensatz zur Streitsucht steht, die soll uns wie ein Duft anhaften. Gibt unser Umgang miteinander, unser Reden übereinander Anlass dazu, dass alle, die mit uns in Kontakt kommen, diesen Duft auch wahrnehmen? Und zuletzt noch das kleine Entsorgungs-ABC. Christen entsorgen Sorgen bei Gott. Christen entsorgen Sorgen bei Gott. Sorgenentsorgung funktioniert im Gebet, indem wir unseren Mangel vor Gott bringen und ihn in einer dankbaren Haltung abgeben. Wenn wir nun tun, was wir können und unsere Sorgen aber bei Gott abladen, dann verheißt uns Paulus den Frieden Gottes, der uns mit Ruhe und Zufriedenheit erfüllt. Bei Gott gilt also, entsorgt eure Sorgen und ihr werdet durch seinen Frieden bewahrt werden. Und lasst uns einander gegenseitig immer wieder daran erinnern, aber nicht nur daran erinnern, sondern das auch gemeinsam tun. Die Sorgen im Gebet bei Gott entsorgen. Amen. Ich möchte zum Schluss noch beten und bitte euch dazu aufzustehen.